Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte realpolitische Studien. Ja, Realpolitik, nicht Gutmenschentum, nichts gegen gute Menschen tun Gutes, aber Gutmenschen sind das Gegenteil von guten Menschen. Sie tun nämlich nichts Gutes, sie wollen nur gut scheinen. Ich begrüße Sie jetzt aber zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 18. August 2025. Ich beginne mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. US-Präsident Donald Trump erhebt Zölle auf europäische Autos, auf Chips aus Taiwan und auf Schweizer Schokolade und auf vieles weitere mehr. Doch wie sieht es mit Silber aus? Dieses bleibt zollfrei, denn Silber ist ein Schlüsselrohstoff für beinahe alle Zukunftstechnologien, wie etwa Solarpanels, Elektroautos, Smartphones, Medizinaltechnik und künstliche Intelligenz. Schon 70% des Silbers fließen in die Industrie. Zum siebenten Mal in Folge übersteigt die Nachfrage das Angebot. Kein Wunder ist der Silberpreis gemessen in US-Dollar von Anfang Jahr bis Ende Juli sogar stärker gestiegen als der Goldpreis. Nutzen Sie das glänzende Potenzial des Silbers. Der Königsweg dazu ist das S-Deposito der Firma BB Wertmetall. Damit können Sie flexibel in reines Silbergranulat investieren, in den Grundrohstoff für alle Silberprodukte. Das S-Deposito ist einzigartig. Für jeden Franken, den Sie einzahlen, erwerben Sie Silber. Dabei bleiben Sie so flexibel wie mit einem Depot. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber in Ihrem Namen in einem Zollfreilager in der Schweiz. Sicher und versichert schon ab kleinen Beträgen. Mehr Informationen zum S-Deposito finden Sie auf silber-deposito.ch, silber-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Trump schließt Krim-Rückgabe aus und NATO-Beitritt der Ukraine. Wir erfahren laufend mehr aus dem Gipfelgeschehen von Alaska. Die deutschen Medien in hämischer Hysterie. Die Abgesänge, sie kannten kein Ende. Ist ja unglaublich, wie man das heruntergestampft hat und auch die zahllosen Experten, die da unwidersprochen ihre Meinung auf allen Kanälen diktieren konnten. Sie waren sich einig, das war ein Fehlschlag. Trump ist Putins Marionette. Man habe da einem fürchterlichen Finsterling und Kriegsverbrecher den roten Teppich ausgerollt und gegen diese kollektive Miesepetrigkeit, gegen dieses Kollektiv-Deprotainment habe ich bereits am Samstag am Morgen eine Sondersendung lanciert. Ich sehe es nämlich ganz anders, meine Damen und Herren. Für mich war dieser Gipfel in Alaska ein Triumph der Diplomatie und genau um das geht's, wenn man eben sieht, dass zwei Großmächte, die Staatsoberhäupter, respektvoll, ja freundschaftlich miteinander umgehen, dass sie sich pfleglich behandeln und dass man spürt, dass hier ein wechselseitiges Verständnis vorhanden ist. Das ist ein Meilenstein gewesen, dieser Gipfel von Alaska. Ich vergleiche ihn mit dem ersten Zusammentreffen von Reagan und Gorbatschow, damals noch in Genf. Leider die Schweiz nicht mehr 100% neutral, aber wir arbeiten daran, die Neutralität im klassischen schweizerischen Sinne zurückzubringen. Das wäre übrigens für Deutschland eine zu prüfende Variante. Ich finde, je länger ich darüber nachdenke, Deutschland sollte nach schweizerischer Fasson neutral sein, das heisst bewaffnet neutral, man hat eine Selbstverteidigungsarmee, man ist also verteidigungsfähig, nicht kriegstüchtig, man ist umfassend neutral, das heisst, man macht nicht mit in fremden Kriegen, weder militärisch noch mit Wirtschaftssanktionen, mit der Brot- und Hungersperre. Das ist ja ein völlig unterschätztes Kriegsführungsinstrument, die Sanktionen, und man ist dauerhaft dauerhaft Neutralität, also nicht neutral, also nicht nach Situation und Opportunität, sondern immer und damit eben glaubwürdig. Das wäre meines Erachtens für Deutschland ein ganz wichtiger außenpolitischer Durchbruch. Ich lanciere die Idee von Zeit zu Zeit, bin immer auch gespannt auf Ihre Reaktionen. Aber eben die Schweiz jetzt nicht Austragungsort dieser Gipfelgespräche, leider nicht. Früher war sie das, aber egal, dieses Zusammenkommen, diese Übereinkunft, die man da gespürt hat zwischen Trump und Präsident Putin, das ist etwas ganz Wichtiges. Das ist Tauwetter, so beginnt Entspannung, so beginnt Verständigung, so beginnt Frieden. Das ist die wesentliche Botschaft. Und diese kleinkarierten, freudlosen Kommentare, Entschuldigung, meine Damen und Herren, die können Sie einfach vergessen. Die deutschen Publizisten, die Meinungsmacher, die Experten, die sind einfach empört darüber, dass eben ihre Narrative jetzt zusammenbrechen, diese offiziellen Erzählungen von Gut und Böse, dieses ganze Verteufelungstheater gegen den russischen Präsidenten. Natürlich hat man auch gegenüber den Russen misstrauisch und skeptisch zu sein. Selbstverständlich geht es nicht darum, jetzt diesen Krieg gegen die Ukraine oder in der Ukraine, diesen Stellvertreterkrieg zwischen den Amerikanern und den Russen hochzujubeln und dem russischen Präsidenten deswegen den Friedensnobelpreis geben zu wollen. Um das geht es ja gar nicht. Es geht um ein sachlich richtiges Verständnis eines politischen Geschehens, damit man eben eine Politik macht zur Beilegung des Konflikts, zur Beilegung der Probleme. Und dazu haben die Amerikaner und jetzt die Russen einen ersten nennenswerten und wichtigen Schritt gelegt. Und selbstverständlich hat es da substanzielle Einigungen gegeben. Ist Ihnen aufgefallen, dass zum Teil einige der ganz schrillen Kommentare etwas in den Hintergrund gerückt sind, weil nicht zuletzt eine New York Times, die ja alles schlecht findet, was Donald Trump macht, sozusagen synchron, publizistisches Synchronschwimmen mit den EU-Medien. Selbst die New York Times hat festgehalten, das sei ein substanzielles Treffen gewesen mit materiell wichtigen Einigungen. Und ich glaube, etwas vom Entscheidendsten besteht eben darin, dass US-Präsident Trump, das wird jetzt als Kurswechsel gewertet, aber Trump hat realisiert, ich glaube, er hat leider erst jetzt in Alaska realisiert, was er schon längst hätte realisieren müssen, dass es eben in diesem Krieg nicht darum geht, jetzt möglichst bald einen Waffenstillstand zu finden. Darauf werden sich die Russen nicht einlassen, weil sie den Krieg militärisch gewinnen. Es geht darum, die tieferen Ursachen dieses Kriegs zu beseitigen. Und das ist das Entscheidende, das ist das Wichtige. Und vor diesem Hintergrund ist eben der Gipfel von Alaska auch ein Durchbruch vielleicht zu einer neuen Politik der Verständigung und der Entspannung. Denn worum es hier im Kern letztlich geht, ist die Herstellung einer neuen Friedensordnung. Und das ist das Kernproblem des Ukraine-Kriegs. Der Ukraine-Krieg wird ausgefochten, weil die Russen die nach kalte Kriegsfriedensordnung nicht mehr akzeptieren. Was ist das für eine Friedensordnung gewesen nach dem Ende des Kalten Kriegs, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion? Es war eine Friedensordnung, die auf der Osterweiterung des westlichen Militärbündnisses NATO beruht hat. Also immer weiter nach Osten, bis in die Ukraine. Die Russen haben dagegen protestiert. Sie haben diplomatisch versucht, Lösungen und Auswege zu zeigen. Der übermütige, siegreiche, überlegene Westen, vor allem die Amerikaner, haben das in den Wind geschlagen. Sie sind immer weiter vorgerückt mit ihrer NATO. Und irgendwann haben die Russen gesagt, jetzt ist das für uns eine existenzielle Bedrohung. Wir müssen uns, wenn es diplomatisch nicht geht, militärisch wehren. Diese Interpretation wird natürlich abgelehnt in der Europäischen Union, in Deutschland, in der Ukraine, auch in weiten Teilen des außenpolitischen Establishments der Vereinigten Staaten. Umso bemerkenswerter ist es, dass US-Präsident Trump nun auf diese Argumentation einzusteigen scheint. Die Ukraine ist sozusagen nur das Schlachtfeld, bedauerlicherweise, dieser geopolitischen Rivalität zwischen dem Westblock und Russland, und die Russen sind nicht mehr bereit, das zu akzeptieren. Und der Gipfel von Alaska schafft jetzt meines Erachtens die Grundlage, dass man dieses Kernproblem endlich auch mal auf westlicher Seite zur Kenntnis nimmt. Ist das bereits der erste Schritt zum Frieden in der Ukraine? Nein, das wäre zu kurz gegriffen, aber ungeachtet all dessen und gerade weil es keinen unterschriftsreifen Deal gab, ist es so bemerkenswert, wie freundschaftlich fast, wie respektvoll die beiden Präsidenten nach dem Treffen miteinander umgegangen sind. Sie haben 3 Stunden lang geredet, man hat das Mittagessen ausfallen lassen und sind dann in einem Hotel dann noch die Menükarten aufgetaucht in einem Drucker, eine Weltneuheit, die da herumgeboten wurde. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass eben kein substanzieller Deal, aber wichtige Einigungen in zahlreichen Punkten erzielt werden konnten, trotzdem so freundschaftlich, das ist wichtig. Und was mir noch aufgefallen ist an den Reaktionen, man hat ja Trump und Putin vorgeworfen, ja, die haben ja gar keinen Deal, die sind unfähig, das ist ein Luftheuler gewesen, dieses Alaska-Treffen. Können Sie sich noch erinnern? Die ganze letzte Woche haben die deutschen Medien geschrieben, auf keinen Fall dürfe es einen Deal geben zwischen Trump und Putin über die Köpfe der Europäer und über den Kopf von Ukraine-Präsident Zelensky hinweg. Und jetzt machen sie keinen Deal, aber das ist auch nicht recht. Also sie sehen, in der Europäischen Union regiert das blanke Chaos, regiert die Panik. Das ist ein Hühnerhaufen. Das sind geopolitische Analphabeten. Das sind eben diese Moralisten. Und das Problem ist, sie kommen und sie wollen nicht herunterkommen von diesem Kriegspfad. Das ist jetzt das ganz große Problem. Wir haben ja heute ein Zusammentreffen in Washington mit einer EU-Delegation, bestehend aus Frankreich, Deutschland, Finnland, noch dabei auch Großbritannien, Präsident Zelensky ist da, und die Ukrainer und die EU-Staaten plus Großbritannien haben ja bereits apodiktisch verlauten lassen, sie seien nicht bereit, sich auf dieses amerikanisch-russische Tauwetter einzulassen. Also völlig absurd, während die Amerikaner und die Russen dabei sind, Frieden zu schließen, rüstet die EU zum Krieg gegen Russland. Eine völlig verrückte, verrannte, vernagelte, verbetonierte Strategie, in Anführungszeichen, wenn man so nennen will. Man kann nur hoffen, dass hier der Beton in den Köpfen geknackt wird an diesem Montag. Aber das Grundproblem besteht eben darin, um eine Einigung zu finden, jetzt im Sinne der Amerikaner und der Russen, müsste die EU bereit sein und müsste auch Zelensky bereit sein, die Niederlage einzugestehen. Und wie das geschehen soll, das sehe ich nicht. Also, Sie können erkennen, ich bin zuversichtlich, was das globale, das geopolitische Tauwetter angeht. Ich bin nicht bereit, diese Abgesänge da mitzumachen bezüglich des Alaska-Gipfels. Der hat für mich Meilenstein-Charakter. Aber daraus folgt noch nicht zwingend, dass wir jetzt dann ein Kriegsende in der Ukraine bald sehen werden. Es ist gut möglich, dass die EU diesen Krieg weiterführt, dass Zelensky weiterkämpft. Ich kann aus meiner Sicht nur sagen, die Ukrainer müssten jetzt diesen Deal machen, der da auf dem Tisch sich abzeichnet. Je länger sie kämpfen, desto schlechter wird es für sie. Und ich beobachte, es ist so meine Einschätzung, dass die Ukraine jetzt möglicherweise in einer ähnlichen Situation sich befinden könnte wie Deutschland im Jahr 1918 im Ersten Weltkrieg. Bei allen Differenzen jetzt. Im Jahr 1918 hat man gesehen, dass sich auf dem Schlachtfeld das Machtgleichgewicht gegen Deutschland verlagerte. Das sehen wir jetzt auch in der Ukraine. Also die Russen haben einfach mehr Material, mehr Leute. Sie gewinnen diesen Krieg militärisch, sind da nicht aufzuhalten. Und auch an der Heimfront bröckelt es für Zelensky. Es gibt prominente Politiker, die eine andere Position öffentlich vertreten als er, die sind für Gebietsabtretungen, aber eben Zelensky sperrt sich dagegen, unterstützt von der Europäischen Union, möchte er, so scheint es, einen Krieg weiterführen, der für ihn nicht zu gewinnen ist. Und je länger er dauert, desto schlechter wird es für die Ukraine. Natürlich sind die Forderungen, die jetzt auf dem Tisch liegen, für die Ukraine schwer zu schlucken. Aber man hätte einen besseren Deal haben können 2022, damals im April, die berühmten Istanbuler Verhandlungen, die sind aber aus der Bahn geworfen worden von den Amerikanern unter Biden und damals noch Boris Johnson. Da sind die Ukrainer auch selber schuld, dass sie sich haben hier aufmunitionieren und motivieren lassen, einen Krieg fortzuführen, den sie nicht gewinnen konnten. Und jetzt versucht man sich eben auch in den deutschen Medien einzureden, dass dieser Krieg noch zu gewinnen sei. Das sind falsche Ratgeber meines Erachtens. Und da findet auch keine Diskussion statt. Das ist die Einheitsmeinung, das ist der Einheitsbrei, der da heute auch am Montagmorgen ausgeschüttet wird. Also hoffen wir, dass der amerikanische Präsident es schafft, dass es Donald Trump gelingt, die EU-Delegation und die Ukraine davon zu überzeugen, dass sie diesen Deal annehmen müssen. Außenminister Marco Rubio hat entsprechend auf, ich glaube, CNN oder auf Twitter, X-Kanälen bereits durchblicken lassen, dass es ganz wichtig sei, jetzt auf die Resultate von Alaska einzusteigen. Sollte dies nicht passieren, wäre das verheerend für die Ukraine. Und die Adresse und an die Adresse der EU muss man sagen, neben der Ukraine ist Europa der ganz große Verlierer. Also wenn wir da weitermachen und uns sozusagen die Niederlage dann auf dem Schlachtfeld in einer Art von Diktatlösung aufgetragen wird, dann ist das für die EU-Staaten ein riesiger, vor allem auch für Deutschland, ein riesiger Rückschlag, denn man wird dann viel weniger auch von der sich anbahnenden Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und Russland profitieren können. Man katapultiert sich damit ins Abseits. Man steht ja bereits dort, aber das wird dann noch immer stärker der Fall sein. Also sehr interessant, was heute da passiert. Wir werden morgen Dienstag dazu ein exklusives Interview führen auf Weltwoche Daily mit dem amerikanischen Strategieexperten Professor John Mearsheimer. Ich freue mich, ich habe ihn vor einiger Zeit hier schon interviewt, jetzt also das Folgegespräch. Was mir noch aufgefallen ist heute Morgen in den Medien, Armin Laschet, der frühere CDU-Vorsitzende, hat sich sehr maßvoll geäußert, anerkennend, mit Blick auf den Gipfel von Alaska, hat die Kritik in Deutschland, auch in der Europäischen Union, an diesem Gipfel kritisch unter die Lupe genommen, hat gesagt, das sei wichtig, was soll das, diese Häme gegenüber dieser Verständigung, gegenüber dieser Annäherung zwischen den Großmächten. Und wissen Sie, die Häme in den Medien, also dieses ganze Jammertheater, das wir da sehen, diese Opernaufführung des Gezeters gewissermaßen, ist ja einfach die Folge, dass diese Kommentatoren und Meinungsmacher und Meinungseinpeitscher nicht verkraften können, dass ihr Narrativ, eben ihre Erzählung zusammenbricht, diese ganze Verteufelungsorgie gegen Putin. Natürlich ist er rehabilitiert worden. Das ist eine ganz wesentliche Entwicklung hier. Das ist ein Triumph für den Kreml und für Moskau. Das sieht man auch in den russischen Reaktionen, die sie ja in Deutschland gar nicht lesen können, weil die entsprechenden Portale gesperrt sind. Aber wir in der Schweiz, wir können das lesen und wir sehen, wie auch differenziert dieser Gipfel in den russischen Medien wahrgenommen wird, als Chance, aber noch nicht als endgültiger Durchbruch, als Möglichkeit einer Verbesserung globaler Beziehungen. Und allein die Reaktion, die man jetzt in den russischen Medien sieht, ist so viel ausgewogener, ist so viel differenzierter und viel weniger schrill und aufgeregt und frenetisch als zum Beispiel in den deutschen Medien. Also dort wird das rationaler und nüchterner beurteilt als in dieser ja blubbernden Gefühlslava da dieser deutschen Medienmoralisten und eben Gutmenschen leider, die sich komplett in diesem Kriegstrip, in diesem Horrortrip verrannt zu haben scheinen. Der Versuch, einen Fortschritt zu sehen, Putin will keinen Frieden in der Ukraine, also ein regelrechtes Täubeln und Stampfen, rumpelstilzchenhaft. Nein, wir wollen nicht, dass das jetzt zu einem Frieden kommen könnte. Eine völlig verrückte Situation, die wir da in den deutschen Medien heute Morgen zu gewärtigen haben. Die Washington Post übrigens auch noch interessant, sie fürchtet, dass es zu einem Oval Office Debakel kommen könnte mit Zelensky, wie vor einiger Zeit da in diesem denkwürdigen Aufeinandertreffen. Trump sei für territoriale Abtretungen, darüber haben wir schon gesprochen, auch über den Außenminister Marco Rubio. In den österreichischen Zeitungen, interessant, auch da sehe ich keine Kontrapunkte, zum Beispiel die Kronenzeitung, die auflagenstärkste Zeitung Österreichs, die macht da einfach mit in diesem Abgesang, in dieser Häme, in dieser Kritik am Gipfel. Putins Friedensplan gleicht einer Kapitulation, Fiasko in Alaska. Also man ist auch in Österreich, im einstmals neutralen Österreich, nicht bereit, diesen Durchbruch zur Entspannung zu sehen. Und das ist die wesentliche Nachricht hier von diesem Wochenende, dass eben eine Entspannungsgrundlage gelegt werden konnte. Kein Deal über die Köpfe von irgendjemandem hinweg, aber das ist eben auch nicht richtig. Und es ist noch über den Krieg in der Ukraine hinaus jetzt eben zu einer Verständigung zwischen Russland und Amerika gekommen. Das hat natürlich weltpolitische Konsequenzen. Umso absurder wirkt da die Tatsache, dass man sich in der EU rüstet zum Krieg gegen den neuen USA-Freund Russland. Welt natürlich auch die ganze kritische Sicht, ein unbezahlbares Geschenk für Putin und so weiter. Derweil lesen wir, die AfD legt in Umfragen weiter zu in Deutschland und viele Deutsche gehen davon aus, ich glaube, das habe ich in der Kronenzeitung gelesen, dass 2029 die AfD an der Regierung beteiligt werden wird. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn man diese geballte Einfalt, nennen wir es einfach mal wertneutral, diese geballte Einfalt an außenpolitischen Darstellungen und Meinungen und Perspektiven jetzt sieht in Deutschland, in Österreich, in der Öffentlichkeit, ist ja klar, dass sich die Leute, die viel friedliebender sind und die vermutlich auch genauer erkennen, was da in Alaska an Positivem passiert ist, dass die Leute sich eine Alternative wünschen. Das ist Demokratie, meine Damen und Herren. So, wir wollen es mal an diesem Punkt stehen lassen. Ich habe sicherlich viele Aspekte jetzt in dieser improvisierten Morgenandacht vergessen. Wir werden die Gelegenheit haben, das natürlich nachzutragen und eben mit Interviews, mit Akzenten. Schauen Sie auf unserer Homepage nach. Das ist also wirklich eine ganz andere Sicht. Und zum Schluss möchte ich vielleicht noch dies sagen. Ich danke Ihnen allen, meine Damen und Herren, die Sie jetzt hier morgen für morgen bei Weltwoche Daily dabei sind. Das sind ja oft auch provokative Ansichten, die wir da verbreiten, weil wir eben eine Diskussion motivieren, eine Diskussion lancieren wollen, dass eben nicht nur eine Sicht da überwiegt. Man muss immer gegen den Meinungsbeton antreten, damit eben eine Vielfalt der Aspekte in den Vordergrund gerückt werden kann. Aber in einem Punkt, und ich glaube, das darf man hier herausstreichen, ich bin auch sehr stolz auf meine Kollegen, in diesem Ukraine-Krieg sind wir einmal mehr von Anfang an einfach richtig gelegen. Wir haben uns gegen diese Verteufelung gesperrt, gegen diese unhistorischen, geschichtsblinden Herleitungen von einer Zeitenwende, damit es eben gar nicht mehr erlaubt sein soll, hinter die sogenannte Zeitenwende zurückzuschauen. Wir haben uns Mühe gegeben, diesen Krieg auch in seiner komplexen Entstehung eben als eine Folge geopolitischer Rivalitäten darzustellen. Wir haben ukrainische Autoren zu Wort kommen lassen. Wir haben vor allem aber auch die russische Seite zu Wort kommen lassen. Und das war eben sehr wichtig und ist nach wie vor wichtig, weil das komplett ausgeblendet wird in der EU Öffentlichkeit. Und dass die Weltwoche da weit und breit eine der ganz, ganz wenigen Zeitungen ist, auch übrigens im Vergleich mit den neueren bürgerlichen und konservativen Portalen in Deutschland, die gerade im Ukraine-Krieg ja diese Orthodoxie, diese militante Rechthaberei und Gleichförmigkeit auch mitgemacht haben, das ist für mich jetzt als Herausgeber und Chefredakteur einfach eine tolle Nachricht, dass die Weltwoche einmal mehr ihrem Auftrag gerecht geworden ist. hier einen Kontrapunkt zu setzen. Und zwar einen Kontrapunkt, von dem wir jetzt ja sehen, dass das der neue Mainstream werden wird. Ist klar, weil diese frenetische, verbarrikadierte Kollisionsmentalität da draußen in der Geopolitik, diese Kriegsversessenheit, die hat eben keine Zukunft und die ist völlig losgelöst von der Lebenswirklichkeit und auch von der Einstellung und von den Erwartungen sehr, sehr vieler Leute. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie, auch wenn es sicher Kritik gegeben hat oder wenn Sie vielleicht auch mal in Ihrem Umfeld angesprochen wurden, was da, du schaust da diese Weltwoche mit diesem komischen Chefredaktor, dass Sie dabei geblieben sind, sich nicht haben beirren lassen, da sehen Sie eben die Weltwoche. Das ist eine Zeitung für starke Persönlichkeiten. Ganz herzlichen Dank Ihnen, einen schönen Tag. Bleiben Sie dabei und abonnieren Sie die Weltwoche im App Store oder auf weltwoche.de finden Sie die entsprechenden Angebote. Wir sind die Souffleure des intelligenten Tischgesprächs. Bis bald, wir melden uns zurück und bleiben Sie dran.